Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Huck. Bevor wir Ihnen ein Buch mit Erzählungen und Essays der Schweizer Autorin Ruth Schweikart vorstellen, möchte ich mich mit meinem Kollegen Jan Drees über den Lyrikband Autobiografie des Todes der Südkoreanerin Kim Hee-soon unterhalten. Hee-soon erhielt gestern Abend gemeinsam mit ihrem Übersetzer Seoul Park und ihrer Übersetzerin Uljana Wolf den Internationalen Literaturpreis des Jahres 2025 zugesprochen. Uljana Wolf, die heute bereits bei den Kollegen in der Lesart vom Deutschlandfunk Kultur zu Gast war, sagte dort über die Autorin:
Ich kenne Kim Hee-soons Werk seit 2008. Da erschien die englische Übersetzung in einem amerikanischen Lyrikverlag Action Books. Und dann gibt es eine weitere Schleife, nämlich dass ihre amerikanische Übersetzerin Dawn Meacher selber Lyrikerin ist, auf Englisch schreibt und deren Gedichtband habe ich wiederum übersetzt, DMZ-Kolonie vor 3 Jahren. Und dadurch kannte ich das Werk, habe mich mit Südkorea viel beschäftigt und als Seoul Park mich dann fragte, ob wir das gemeinsam übersetzen wollen, habe ich sofort ja gesagt, weil es eine unglaublich starke Poetologie ist, unglaublich starke Gedichte. Ja, und das Besondere vielleicht, warum sie auch wirklich so eine bekannte und so eine erfolgreiche Lyrikerin ist, weil sie teilweise eben Literatur, Philosophie und Ansätze aus der westlichen Welt nimmt, verarbeitet und auf eine neue Art und Weise zusammensetzt in Südkorea, dann mit Schamanismus oder anderen ritualen Vorstufen verbindet und da einfach eine Stimme geschafft hat, die auch im Südkoreanischen ganz einzigartig ist.
Die Dichterin und Übersetzerin Uljana Wolf über Kim Hee-soon. Der Internationale Literaturpreis ist ein besonderer Preis, denn er geht nicht nur an den Autor oder die Autorin eines Werks, sondern auch an die jeweiligen Übersetzer. Jan Drees aus unserer Literaturredaktion hat das gerade ausgezeichnete Buch Kim Hee-soons gelesen. Die Autobiografie des Todes wurde bereits vor einigen Monaten auch im Büchermarkt besprochen. Was ist das für ein Buch, Jan?
Das ist ein absolut krasser Band. Also nach der Lektüre bräuchte man eigentlich einen Schnaps. Und es ist ein Band mit einem wahnsinnig tollen Titel, Autobiografie des Todes. Wir haben es gerade gehört. Man kennt ja eigentlich Autobiografien, die von Lebenden verfasst werden. Doch hier spricht der Tod in 49 Gedichten über seine Erfahrung während 49 Tagen. Das hat einen Grund. In der buddhistischen Lehre existiert der Bardo. Das ist ein postmortales Zwischenreich, in dem wir für die Dauer von 49 Tagen verbleiben. Und dorthin begibt sich Hee-soons Autobiografie, die in narrativen Gedichten Orte des Todes besucht, aber auch Depersonalisationen in Bilder zwingt, die Ich-Auflösung beschreibt und diese auf teilweise unglaublich martialische Art und Weise, also ein Zitat nur: In der Pfanne frittierst du heute Nacht Mutters Hände. Daher auch mein Hinweis, dass man nach der Lektüre erstmal einen Schnaps braucht, denn dieser Band geht wirklich und auch unwirklich an die Nerven. Du bist schon im Tod geboren, erinnert eines dieser Gedichte. Und wer wird sich schon gern daran erinnern, dass ja selbst während wir beide hier miteinander sprechen, Carsten, dass wir uns ja selbst jetzt, während wir leben, dem Tod wieder ein Stück weit annähern.
Die Autobiografie des Todes von Kim Hee-soon kommt auch mit umfangreichem Begleitmaterial daher, darunter mit einem angehängten Interview der Autorin. Was erfahren wir denn jetzt hier noch über die Begleitumstände des Bandes?
Dieses Interview ist hochinteressant. Man sollte es, obwohl es am Ende steht, vielleicht vor diesen rätselhaften Gedichten lesen, denn so wird doch einiges erklärbar. Also erstmal diese Fixierung Kim Hee-soons auf den Tod. In den letzten Jahren hat sie neben dieser Autobiografie des Todes noch 2 weitere Gedichtbände geschrieben, zum gleichen Thema, so eine Art Todestrilogie verfasst, und zwar einmal über reale Tode, die physisch wirklich stattgefunden haben, aber auch über eine eher transzendentale Nahtoderfahrung, die Hee-soon selbst erlebt hat. Der unmittelbare Anlass für diese Autobiografie des Todes, die gestern ausgezeichnet wurde, das war, so erzählt es Hee-soon in dem Interview, das war der Tod von 304 unschuldigen Menschen, die bei einem Fährunglück im Jahr 2014 gestorben sind. Darunter waren 254 Schülerinnen der einer Schule, die in der Nähe von Hee-soons Universität lag. Und nun würde man ja annehmen, dass Hee-soon deshalb über ihre Erfahrung dichtet, über ihr Erschrecken, dass sie quasi autofiktional eingestellt ist, aber genau das macht sie nicht, sondern sie suspendiert stattdessen das Ich und setzt so ein übergültiges Prinzip oder Unglück, nämlich das Unglück des Todes, diese Katastrophe, dass wir sterblich sind, an eben diese Stelle. Und das macht diesen Band großartig, aber auch schauderhaft.
Also es sprechen nicht die Toten, wie wir es zum Beispiel kennen aus Die Toten von Spoon River, wo ein ganzes Buch zusammengesetzt ist aus Gedichten, in denen die Leute, die gestorben sind, nochmal ihre Lebensgeschichte erzählen, sondern es findet hier so eine Art Depersonalisation statt. Ist diese Form vielleicht der Grund, warum auch dieses Buch jetzt mit dem Internationalen Literaturpreis ausgezeichnet wurde?
Diese Form ist tatsächlich wahnsinnig interessant, weil sie uns ein Gefühl davon gibt. Ich habe das vorhin ja schon angespielt, dass der Tod die ganze Zeit lang unter uns ist. Der Tod sitzt neben uns. Er sitzt auch neben uns, während wir beide uns unterhalten. Das wussten wir im Abendland ja seit jeher, dass alles Dasein dem Tod unterworfen ist. Aber das ist nicht nur uralt, das ist auch hochaktuell. Es gibt ja derzeit diesen Langlebigkeitstrend, das Thema 2025. Und das wird hier dann aktualisiert, quasi. Also das wird jetzt thematisiert. Also das, was Günter Grass noch so lapidar von der Endlichkeit genannt hat, ist jetzt auf einmal auch im kollektiven Bewusstsein der Gen Z. Dass ein Dichter nun sein Ich auslöscht, um etwas zu schaffen, was über die eigene Subjektivität hinausgeht, wie es Kim Hee-sun über ihre Arbeiten schreibt, das ist doch außerdem auch in Zeiten, in denen die Autofiktion nach wie vor so groß ist, bemerkenswert und auszeichnenswert. Das trifft sich übrigens mit dem, was die aktuelle Georg-Büchner-Preisträgerin Ursula Krechel am Dienstag hier im Büchermarkt beschrieben hat. Also ihr recherchierendes Schreiben, sie interessiert sich ja auch nicht so für das eigene Ich. Sie findet das draußen wesentlich interessanter und reicher. Und das jetzt gleich zweimal in einer Woche zu beobachten, bei zwei Preisträgerinnen, dass sie ähnlich das Ich zurückdrängen, um über das Außen und über etwas anderes zu schreiben. Das finde ich in dieser Woche bemerkenswert.
Also Literatur wird beglaubigt nicht durch Authentizität, sondern tatsächlich durch die Form.
In dem Fall durch die Form und durch die Art und Weise, wie sich eines Gegenstandes genähert wird.
Dann hören wir uns mal eines der Gedichte aus Kim Hee-suns Autobiografie des Todes an, das gar nicht mal so einen unheimlichen Titel trägt. Das ist eine Aneinanderreihung von Vokalen, A, E, I, O, U.
Die Mutter deiner Mutter wäscht ab. Du, Wahnsinnige, frühstückst. Nach dem Frühstück wirfst du, Wahnsinnige, die Zuckerdose auf den Boden. Auf dem Boden weißer Zucker. Verstreut wie klebriger Sternenstaub. Da kommt aus der Küche ein winziges, gespenstisches Geräusch. Du Wahnsinnige hörst es und weißt, Großmutter ist tot. Komisch. Du weißt es einfach. Du weißt auch, dass Wahnsinnige von dir abfällt. Du siehst es verklumpen und wegrollen wie schwarzen Rehkitzkot. Du legst Großmutter auf den verstreuten, pulvrigen Zucker. Wählst den Notruf und siehst die Spuren deiner Zehen, 4, 5 runde Abdrücke auf schneeweißem Zucker. Auf dem Schnee das erschossene Großmutterreh. Ein Kitz, das um sie kreist, die Zehenabdrücke, ein Kreis aus 5 Vokalen, die murmeln A, E, I, O, U.
Das Gedicht A-E-I-O-U aus dem lyrikreigen Autobiografie des Todes von Kim Hee-sun, die am gestrigen Donnerstagabend ausgezeichnet wurde mit dem Internationalen Literaturpreis. In welcher Weise, Jan Drees, ist dieses Gedicht für den Band typisch?
Wir werden in diesem Gedicht ja erstmal mit einer Fremdheit konfrontiert, die Kim Hee-suns Autobiografie des Todes geradezu durchwirkt. Denn jetzt mal ehrlich, was ist das für ein Bild? Die Enkelin, die durch den verschütteten Zucker tippt, augenscheinlich zum Rehkitz wird, zu einem Rehkitz, das kreisförmige Zehenabdrücke hinterlässt, die dann auch noch etwas murmeln, diese Abdrücke. Und zwar nicht irgendwas, sondern nur den Titel des Gedichts, nämlich A-E-I-O-U. Das vermittelt sich in der Übersetzung nicht direkt, aber im Anhang des Bandes erfährt man, weshalb eine Sterbende hier von diesen Vokalen umschlossen ist. Und zwar einmal biografisch begründet, als Kim Hee-suns Mutter in der Hospizpflege lag unfähig zu sprechen, konnte die Dichterin hören, dass das Krankenzimmer immer mit einem Vokal gefüllt war, als wäre dieser Vokal ihr letztes Wort. Wir haben hier also eine Dichtung, die noch aus der kleinsten linguistischen Einheit, also aus den Buchstaben, eine Bedeutung schöpfen kann. Das ist bemerkenswert. Hinzu ist diese Bedeutungsschöpfung etwas genuin Koreanisches. Auch das weiß ich nur durch den Anhang. Im Koreanischen bedeutet das Wort Vokal wörtlich Mutterlaut, Konsonant dagegen ist der sogenannte Sohneslaut. Und da der Tod im Lyrikband von Hesun von Sprache durchwirkt erscheint, ist das Letzte, was wir beim Tod einer Frau, also dieser Großmutter, in dem Gedicht hören, notwendigerweise kein Konsonant, kein Sohneslaut, sondern ein Vokal, ein Mutterlaut. Das ist fremd. Mich hat das fasziniert, weil es mich auch bekannt gemacht hat mit einer Kultur, mit der wir gar nicht so viel im Kontakt sind hierzulande, mit anderen Gedanken und anderen Poetiken. Und deshalb war diese Übersetzung längst überfällig. Und das, was Sie jetzt haben, ist beglückend.
Ich komme noch mal zurück auf den Preis an sich, der Internationale Literaturpreis, der gestern Abend an Kim Hee-sun verliehen wurde, zeichnet ein so. Ist er beschrieben, ein herausragendes Werk der internationalen Gegenwartsliteratur und seine Erstübersetzung ins Deutsche aus. Kann man denn zu dieser Übersetzung aus dem Koreanischen selbst noch etwas sagen?
Ich selber kann kein Koreanisch, aber ich habe gewisse Ahnungen, nämlich die Ahnung, dass Uljana Wolf und Sol Park allerhand Mühe auf sich genommen haben, um das lautmalerische Koreanisch näherungsweise nachzuahmen. Das hört man an beschwörenden Zeilen wie diesen. Du sollst hören, höre die Stimme vom schneebedeckten Buksan, erloschen ist die Kerze in deinem Körper. Das stimmt etwas an. Und aus dieser Sprache zu übersetzen, das stelle ich mir überaus trickreich vor. Daher verstehe ich auch, dass eine Jury bemüht ist, diese Leistung zu würdigen. Dennoch würde ich der Autobiografie des Todes mindestens eine zweite Auflage gönnen, damit die zahlreichen Lektorats- und Druckfehler rausgenommen werden können. Die hat die Freude an dem Band nicht komplett verunmöglicht, aber doch so sehr geschmälert, dass auch meine Kollegen Alexander Bulunz und Beate Tröger vor wenigen Monaten im Lyrikgespräch darüber gesprochen haben. Doch sei es drum. Wir sind jetzt am Tag nach der Verleihung. Wir wollen nur Gutes sagen. Eine klare Empfehlung für die Autobiografie des Todes und für Kim Hee-sun.
Danke, Jan Drees. Kim Hee-suns Gedichte, Autobiografien eines Todes, sind in der Übersetzung von Sol Park und Uljana Wolf im S. Fischer Verlag erschienen. 149 Seiten, kosten 28 Euro. Vor gut zwei Jahren, im Juni 2023, ist die Schweizer Autorin Ruth Schweikert gestorben. Sie wurde nur 59 Jahre alt. Nun ist ein Band mit ihren Erzählungen und Essays erschienen. Er versammelt Texte aus drei Jahrzehnten, auch Zeitungsartikel und Vorträge. In der Reportage, die dem Band den Titel gab, »Fallen Sie nicht, fliegen Sie lieber«, geht es um einen ganz besonderen Ort. Manuela Reichert weiß mehr.
Was für ein schöner und rätselhafter Titel. »Fallen Sie nicht, fliegen Sie lieber«. Wer dabei an Flughäfen oder zu hohe Treppenstufen denkt, liegt ziemlich falsch, denn die titelgebende Reportage aus dem Jahr 1995 führt uns ins Expressbuffet, in eine Gaststätte der besonderen Art.
Das Expressbuffet in der Bahnhofsunterführung ist täglich geöffnet von 5.15 Uhr bis 22.45 Uhr. Die Eingangstüre auch. Und irgendwo ist ein Fenster schräg gestellt. Es zieht ununterbrochen an diesem Durchgangsort, wo einige sich niederlassen und sich stundenlang an den flachen Heizkörpern festhalten, ohne je den dünnen Mantel auszuziehen im Winter.
Dieser Durchgangsort wird für Ruth Schweikert eine Weile lang zu einer Art Zuhause. Sie kommt immer wieder zum Bahnhof und ins Buffet, beobachtet die Gäste, lernt Menschen kennen, führt Gespräche und versetzt sich hinein in fremde Leben. Da sind Trinker und Träumer. Am frühen Morgen wird schon Bier ausgeschenkt und die Atmosphäre und die Gedanken sind ganz anders als anderswo.
Der Bahnhof ist die Nullstelle in einem vierdimensionalen Koordinatensystem, behauptet Fritz. Wie leicht hebe einer im Expressbuffet seine beschleunigten Lebensgeschichten erzählend, Räume und Zeiten aus den Angeln. Es seien Alleinleber wie Hans, Franz Josef, Godi und er selbst, die am Nullpunkt ihres Lebenskoordinatensystems bereit seien, ja geradezu darauf warteten, innert Minuten ihren letzten Anker zu lichten, nach Kanada auszuwandern, zwischen zwei Bieren endgültig einzuschlafen, sich für immer in eine Fremde wie Anna, wie dich, sagt er, und ihre beiden Kinder zu verlieben.
Es ist ein besonderer Text, diese Reportage aus der Bahnhofsgaststätte, nah an den Menschen und ihren Sätzen und gleichzeitig immer auch über sie hinausschauend. Die Autorin beherrscht es meisterhaft, uns die Atmosphäre zu beschreiben und die Gefühle, die eigenen und die der anderen. Ruth Schweikert scheint ihre Gedanken oft erst beim Schreiben zu entwickeln, wenn sie etwa auf den vermaledeiten Muttertag blickt, den doch niemand wirklich feiern und begehen will, außer den Floristen, und an dem sie sich, wie fast jede Mutter, dann aber doch über die Geschenke ihrer Kinder freut, obwohl es Klone der selbstgemachten Geschenke seien, die sie selber vor Jahrzehnten ihrer Mutter überreicht habe. Sie blickt in diesen Prosastücken zweimal, 2006 und 2010 schreibt sie über den Muttertag, auf die Krux der Elternschaft, in der Mütter immer noch anders betrachtet werden und anders agieren als Väter. Sie schreibt mit Sorge über die wachsende Belastung, die die Emanzipation den Frauen abverlangt.
Tatsächlich habe ich buchstäblich am eigenen Leib einen epochalen Wandel des Mutterbildes erfahren. Es begann mit der Gleichung Mutter gleich Hausfrau, mit der ich als Zielvorstellung auch für mein eigenes Leben in den 70er Jahren in Aarau aufgewachsen bin, führte über die fundamentale Infragestellung des Konstrukts Mutter bis hin zum Frauenstreik am 14. Juni 1991. Dieser war Fanal eines langsamen Aufbruchs des Nebeneinanders unterschiedlicher Lebensweisen, das im quasi Imperativ der Mutter als Superfrau mündet, die als Managerin, Ärztin, Architektin zwischen Zürich, Berlin, New York pendelt und nebenbei auch noch drei putzmuntere Sprösslinge miterzieht.
Ruth Schweikert hatte 5 Kinder. Die ersten beiden Söhne bekam sie früh und unverheiratet, was in Aarau, wo sie aufgewachsen ist, als Tochter einer deutschen Mutter und eines Schweizer Vaters nicht gerade einfach war. Immer wieder, wenn sie zum Beispiel ehrende Reden über bewunderte Künstlerinnen und Schriftstellerinnen hält, schreibt sie von ihren eigenen Erfahrungen, bezieht sich auf autobiografische Erlebnisse, wenn es um Sehnsüchte geht oder um Homöopathie. Und wenn sie einen Vortrag hält über Psychiatrie und Literatur, dann wird deutlich, was für eine belesene, viellesende Schriftstellerin sie war. Diese Rede aus dem Jahr 2002 beginnt übrigens mit einer viel zu wenig beachteten und angewandten Form der Therapie.
Offenbar gibt es eine Bibliotherapie, die in Webster's Dictionary definiert wird, als Einsatz ausgewählter Lesematerialien als therapeutische Hilfsmittel in Medizin und Psychiatrie, wovon sich gewisse Ärzte heilsame Wirkungen auf Körper und Geist ihrer Patienten versprechen.
Ruth Schweikert führt anhand literarischer Beispiele aus, wie Literatur, überhaupt Kunst, auf die Gesellschaft und Politik wirkt und wirken sollte und dass sie geradewegs ins Zentrum menschlicher Existenz führt. Die Texte dieser viel zu früh gestorbenen Autorinnen legen davon eindrucksvoll Zeugnis ab. Ihre Prosastücke, ihre kurzen Erzählungen, ihre Filmskripte zielen nämlich allesamt genau dorthin, ins Zentrum unserer Existenz. Und sie sind, auch wenn manche ihrer Artikel an den Tag gebunden waren, wie alle gute Literatur, zeitlos. Sie schreiben sich ein in unser literarisches Gedächtnis. Da gibt es etwa den Supersterber. Das ist ein Mann, der uns durch seinen medial begleiteten Selbstmord aufrufen will, zwischen 60 und 70 ebenfalls selbstbestimmt aus dem Leben zu scheiden, um so die Überalterung der Gesellschaft und den CO2-Ausstoß zu verringern. Bei der Lektüre dieses Filmskripts von Ruth Schweikert erinnert man sich an das Unwort des Jahres 1998, sozialverträgliches Frühableben. Als der pensionierte Architekt umringt von Schaulustigen in den Abgrund springt, vollzieht sich allerdings etwas seltsam Schönes und Märchenhaftes. Er verwandelt sich in einen Pinguin.
Manuela Reichert stellte Erzählungen und Essays von Ruth Schweikert vor. Fallen Sie nicht, fliegen Sie lieber. Herausgegeben von Raphael Schweikert, Erik Bergkraut und Martin Zing. Mit Drei Texten von Adolf Muschk, Noemi Lerch und Katharina Hacker. Limmert Verlag, 255 Seiten, 28 Euro. Und das war der Büchermarkt für heute. Am Sonntag stellen wir Ihnen eine Biografie des Autors Franz Fanon vor. Arzt, Rebell, Vordenker. Fanon, vor 100 Jahren geboren, starb 1961, ist aber bis heute bedeutsam für die postkoloniale Theorie. Autor Adam Schätz macht Fanons gedrängtes Leben hinter seinen Schriften nachvollziehbar. Jetzt kommen die Nachrichten, dann Forschung aktuell. Am Mikrofon war Carsten Huck.